talking to. Wir danken dir, Jesus, für die Nachtruhe, die du geschenkt hast, für die Erholung und auch dafür, dass wir uns jetzt wieder hier treffen dürfen, um dein Wort besser kennenzulernen. Wir danken dir auch für die Gemeinschaft untereinander, die wir haben und die Verbundenheit durch deinen Geist. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und dass wir gut folgen können und dass wir vor allen Dingen auch Nutzen daraus ziehen für unser weiteres Bibelstudium und für unser Leben. Wir bitten dich, Herr, dass du diesen Morgen segnest, dass du Gnade schenkst zum Hören und Gnade zum Reden. Amen.
Amen.
Dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie gesagt, da hinten ist die Kasse, was in die Kasse geht, kriegt der Thomas mit, das sind in seiner Familie. Und nachher, das habe ich gestern vergessen, könnt ihr, wenn ihr da Bücher seht, die dort liegen, könnt ihr mitnehmen, sind kostenlos. Die sondere ich jetzt mal aus meinem Schatz, dass ich wieder etwas Platz kriege. Es sind ein paar sehr gute dabei und dann sind natürlich auch mittelmäßige dabei. Man ist dadurch, dass ich sie anbiete, nicht enthoben, dass man auch selber prüft. Aber die meisten sind schon okay. Und wir machen dann eine Pause, vielleicht um 10:45 für eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann können wir runtergehen, da habe ich Brezel dabei und dann gibt es Kaffee. Okay. Thomas?
Danke. Ja, wir sind gestern ein bisschen mit ziemlichem Elan haben wir da angefangen. Und es war nicht gerade so leicht. Ein paar Dinge werde ich jetzt wiederholen über Daniel Kapitel 9. Wir sind noch nicht fertig. Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Wir lesen zuerst Vers 25. So wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, da habe ich noch eine alte Übersetzung. Bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Bitte, hier steht im Griechischen, im Hebräischen kein Artikel. Früher habe ich das mit Artikel übersetzt, daher habe ich noch eine alte Folie. Aber ich habe mich dann ändern müssen. Hier, es geht um einen Gesalbten, nicht um den Gesalbten. Also das, glaube ich, ist so, bei der Schlacht ist auch der bestimmte Artikel, oder? Stimmt das? Dem Gesalbten bei Schlachter. Jedenfalls sollte es ein Gesalbter heißen, denn wenn hier kein Artikel steht im Hebräischen, dann hat das schon was zu bedeuten. Hier müsste unbedingt ein Artikel stehen, wenn ein ganz bestimmter Gesalbter gemeint wäre, den man schon längstens erwartet, auf den alle Juden gewartet haben, den großen König, den Sohn Davids. Aber hier steht einfach, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es dauern oder 62 Wochen lang wird Platz und Graben wiederhergestellt und gebaut und zwar in bedrängnisreichen Zeiten. Vers 26 und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und für es wird keiner sein, was immer das auch heißt, für es oder für ihn. Wird keiner sein oder wird nicht sein. Ein schwieriger Ausdruck. Wir kommen drauf. Und die Stadt und das Heiligtum, verderben wird sie das Volk des Fürsten, welcher kommt, oder das Volk eines Fürsten, welcher kommt, und sein Ende ist in der Überflutungen, bis zum Ende ist Krieg, beschlossen sind Verwüstungen. Und stark machen wir da einen Bund, den vielen eine Woche lang und eine halbe Woche lang oder die Hälfte der Woche hindurch, wird er ruhen machen oder aufhören lassen, Opfer und Gabe. Und auf Flügeln von Gräueln wird ein Verwüster sein. Wörtlich wird es oder irgendjemand verwüstend sein. Bezogen wahrscheinlich auf dieses Götzenbild. Wir kommen noch drauf. Und zwar bis Vollendetes und Festbeschlossenes auf den Verwüster sich ergießen wird. Also das ist der schwierige Text. Ich habe gestern schon gesagt, die ersten 7 Wochen, also es sind 3 Abschnitte, 7 plus 62 plus 1, die ersten 7 Wochen führen zum Erscheinen eines Gesalbten, eines Fürsten. Und das, am Ende dieser 7 Wochen klingt alles sehr positiv. Und nachher die zweiten 62 Wochen, die klingen negativ. Da heißt es, in bedrängnisreichen Zeiten wird gebaut. Eine schwierige Zeit, und sie enden ganz, ganz negativ, indem ein Gesalbter ausgerottet wird. Und sogar noch, das heißt dann weiter, die Stadt und das Heiligtum wird der Fürst verderben, welcher kommt. Also irgendein Fürst kommt und verdirbt das Stadt und das Heiligtum, oder verwüstet eigentlich. Und also das endet sehr, sehr schlecht. Und dann kommt der dritte Teil ist eine Woche. Diese eine Woche, in der steigert sich die Bedrängnis noch mehr. Soweit waren wir gestern gekommen. Jetzt müssen wir noch ein paar Details uns anschauen aus dem Text, die uns weiterhelfen, dass wir drauf kommen. Gibt es noch mehr Details, die uns ein bisschen helfen, um wem es denn eigentlich hier geht? Also Gesalbter, das war, also ich gehe zurück zu Vers 25, bis da heißt es, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten. Gesalbter ist nicht ein Eigenname, sonst müsste hier unbedingt ein Artikel stehen, beziehungsweise es wird auch sonst nicht gebraucht als Eigenname. Es ist also eine Titelbezeichnung. Und ich habe gestern schon gesagt, es kommt eigentlich nur in Frage ein Priester, denn dieser Gesalbte ist zugleich auch noch ein Fürst. Also ein Gesalbter, ein Fürst. Das heißt, es sind zweierlei Dinge, es ist hier etwas ganz Besonderes. Der ist gesalbt und er ist ein Fürst. Ein Gesalbter, der zugleich ein Fürst ist. Das heißt, dann muss wohl das Gesalbte bezogen sein auf die Priestersalbung. Und er ist zugleich, zudem, dass er ein gesalbter Priester ist, ist er auch ein Fürst oder ein Führer des Volkes nämlich. Also ziviler Führer, nicht nur religiöser Gottesdienstleiter oder einer, der zuständig ist für den Tempelgottesdienst, wie der hohe Priester, sondern einer, der auch zuständig ist für das Volk und das Volk leitet. Und dann, also am Ende der 7 Wochen kommt ein Gesalbter, und dann nach 62 Wochen lesen wir dann in Vers 26, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Nun, das kann nicht der gleiche sein, denn so lange lebt er nicht. Ja, 62 Wochen sind hier ja nicht wirkliche Wochen, sondern Jahre. Das heißt, es sind auf alle Fälle bei 400 Jahre oder so, oder mehr als 400 Jahre. So lange lebt nicht einer. Das heißt, es muss eine andere Person hier gemeint sein. Und es ist, sonst wäre, wenn es die gleiche Person wäre, würde auch der Artikel stehen. Hier steht wieder nicht der Artikel. Also nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Nicht der Gesalbte, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern ein anderer, irgendein Gesalbter. Jetzt haben wir also 2 Gesalbte, und wir müssen drauf kommen, was sind das für Gesalbte? Wer sind diese Leute? Jedenfalls wird ausgerottet, das kann entweder heißen getötet oder abgesetzt und irgendwie abgeschafft, weg, aber hier in dem Fall wahrscheinlich doch getötet. Das Wort ausgerottet kommt sehr, sehr oft vor in der Bibel und wird meistens auf Töten bezogen. Er wird aus dem Volk ausgerottet werden, heißt, er wird getötet werden. Der Herr Jesus Christus kann nicht gemeint sein mit diesem Gesalbten. Warum nicht? Weil er müsste dann einen Artikel tragen. Das ist der bekannte Gesalbte vom Psalm 2, der Sohn Davids. Das wäre eigenartig, wenn der so unbestimmt einfach hier genannt würde. Und es ist auch deshalb schwierig, weil er im Zusammenhang mit diesem Gesalbten heißt, es wird die Stadt und das Heiligtum verwüstet. Nun, der Herr Jesus, als er kam, wurde die Stadt nicht verwüstet und das Heiligtum auch nicht verwüstet. Das geschah erst 40 Jahre später. Da gab es eine Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels. Aber 40 Jahre später, das ist eine lange Zeit. Hier aber steht, dass nach den 62 Wochen der Gesalbte ausgerottet wird und die Stadt und das Heiligtum, das wird verderben, ein Fürst, der kommt, oder das Volk eines Fürsten, welcher kommt. Also wir haben ja schon festgestellt, dass die Wochen hier nicht abbrechen zu zählen, sondern es wird ja gleich weitergezählt. Also es geht ja gleich weiter in Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund den vielen eine Woche lang. Das ist jetzt die 70. Woche. Wir können also nicht jetzt eine Lücke einschieben von 40 Jahren zwischen der 62, zwischen der 7 plus 62, dann stellen wir eine Lücke von 40 Jahren und dann kann es weitergehen. So geht das nicht. Also wir müssen schon so das annehmen, was jeder, der das liest, auch sofort annimmt, nämlich dass die 70 Wochen wirklich 70 Wochen sind und dass die hintereinander sind und dass dann nicht unterbrochen wird zu zählen und dann was eingeschoben wird, das geht nicht. Also wir bleiben am Text. Es geht also, von daher ist es schon schwierig, das Ganze auf Jesus Christus zu beziehen, obwohl viele Ausleger das tun. Ich habe gesagt, zwei Argumente stehen dagegen. Das ist, eine, es fehlt der Artikel und das zweite, es passt von der Zeit her gar nicht richtig rein. Drittens, es würde auch sonst nicht passen, denn wenn wir von der Zeit an rechnen, von der das ungefähr geschrieben wurde, 536 bis zum Herrn Jesus Christus, das sind mehr als 400 Jahre. Das sind ja 536 Jahre, das ist auch schwierig. Da kommen wir auch schon gar nicht auf Jesus Christus hin. Also wir haben da mehrere Schwierigkeiten, wenn wir jetzt unbedingt wollen, dass sich das auf den Messias, Jesus Christus, bezieht. Und wir müssen auch nicht immer meinen, wir müssen jede Stelle, wo Messias steht, auf den Herrn Jesus Christus beziehen. Es gibt ganz viele Stellen im Alten Testament, wo der Gesalbte steht und es bezieht sich einfach auf einen König oder auf einen hohen Priester. Noch dazu ist es hier ein Gesalbter, wie ich schon gesagt habe. Also, der Herr Jesus Christus nicht, ja, also wer denn dann? Nun, wir müssen weiter uns mit dem Text befassen, vielleicht bekommen wir weitere Hinweise. Da haben wir in Vers 26 diesen schwierigen Ausdruck, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und da geht es weiter. Und, im Hebräischen heißt es, und es wird nicht sein ihm, so steht es halt, und es wird ihm nicht sein. Jetzt ist die Frage, was soll das heißen? Und es wird ihm nicht sein. Ich habe da mehrere Kommentare befragt und die Leute, die sich recht gut mit Hebräisch auskennen, und die schreiben, es kann unmöglich meinen, und es wird ihm nichts sein. Das heißt, und er wird nichts haben. Das wird aber in der Elberfelder so übersetzt. Aber manche Ausleger machen vom Hebräischen her geltend, das geht nicht, denn das Wort, das hier steht im Hebräischen, heißt wirklich nicht nichts, sondern nicht. Also es wird ihm nicht sein. Ja, wem denn? Na, die Rede ist der Gesalbte. Von dem Gesalbten ist direkt gesprochen. Der Gesalbte wird ausgerottet. Und jetzt ist die Frage, es wird keiner oder nicht sein, für, und dann ist noch ein Bezugswort, wir haben also zwei Bezugswörter, dieses keiner oder es wird nicht sein, ihm, wir haben zwei Bezugswörter, eines ist für es oder für ihm, wer ist dieser ihm oder für es und wer ist dieser und wer ist das Subjekt, keiner. Nun, da müssen wir, gibt es eine einfache Lösung, die einfachste Lösung überhaupt, die wäre, dass man dieses ihm heißt einfach für ihn oder für jemandem oder für jemand. Das ist ein männliches Wort. Such mal ein männliches Wort, das entweder der Gesalbte oder es gibt noch ein männliches Wort, das ist das Volk. Also es wird für es, für das Volk, wird keiner sein. Das wäre die ganz logischste Übersetzung, denn keiner, wenn der eine Gesalbte ausgerottet wird, dann ist keiner mehr da, oder? So einfach ist das. Für wen? Für das Volk, von dem in Vers 24 schon die ganze Zeit die Rede ist. Dein Volk, das Volk von Daniel, es geht ja um das Volk und es geht um das Heiligtum. Es geht um die Stadt, das Volk und das Heiligtum. Und jetzt ist da ein Gesalbter, für wen ist der Gesalbte da? Der ist für das Volk da. Und jetzt ist hier nochmal von einem Gesalbten die Rede in 26, der ist auch für das Volk da, aber wenn der ausgerottet wird, dann ist für es, für das Volk, keiner da, keiner mehr da und es gibt keinen mehr. Normalerweise werden ja die Gesalbten, wenn sie Priester sind, werden die einfach wieder ausgetauscht. Das heißt, wenn einer stirbt, kommt der nächste Priester an die Reihe. Aber in diesem Fall, wie es offensichtlich, wird das unterbrochen. Das heißt, die Priesterreihe wird unterbrochen. Es ist keiner mehr da. Auf Jesus Christus passt es überhaupt nicht, denn der Herr Jesus Christus, der wurde gerade durch den Tod zum Hohenpriester erst, der ist erst durch den Tod zum Gesalbten geworden. Da müsste stehen, er ist ausgerottet worden und dann wurde er der Gesalbte. Denn so sagt Petrus, durch den Tod Jesu Christi hat Gott ihn zum Gesalbten gemacht, zum Christus, zum Messias gemacht. Also auf Jesus passt überhaupt nicht. Aber jetzt ist keiner mehr da, wenn dieser Gesalbte weg ist. Jetzt gibt es keinen Gesalbten mehr. Nun, die Geschichte hilft uns weiter, denn zur Zeit von Antiochus war das tatsächlich so, als er den Onias den III., den hohen Priester damals, getötet hat im Jahr 171 oder töten hat lassen, dann gab es keinen Gesalbten mehr. Er hat zwar einen anderen eingesetzt, aber das war kein jüdischer legitimierter Hohepriester, das war der Jason, der war ein heidnischer, hellenistischer Jude, der völlig abgefallen war von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der jetzt für den Antiochus mehr oder weniger gearbeitet hat. Und der war auch nicht lange, der wurde bald dann auch abgesetzt und dann kam der Menelaus und der war noch schlimmer als der erste. Also das Volk hatte gar keinen hohen Priester mehr, keinen legitimierten, eigentlichen. Das heißt, das hohe Priesteramt, so wie Gott es eingesetzt hatte, hörte auf mit dem Zeitpunkt, als Onias getötet wurde. Onias war ein sehr feiner, heiliger hoher Priester. Man kann von ihm lesen im Buch der Makkabäer. Also ihr braucht eigentlich nur das Makkabäerbuch lesen. Erstes Makkabäerbuch, Kapitel 1, geht es gerade los. Die ersten 5 Kapitel, dann habt ihr die ganze Geschichte. Die Geschichte von Onias, die Geschichte von Antiochus und was er alles getrieben hat. Ich werde dann ein paar Sachen noch vorlesen. Also jetzt kommen wir der Sache schon näher. Es scheint wirklich so zu sein, wie es genau hineinpasst ins Buch Daniel. In Kapitel 2 hatten wir die Geschichte von den Seleukiden, das war das vierte Reich und dann kommt das Messiasreich. In Kapitel 3 haben wir das vierte Tier und von dem vierten Tier, da kommt dieses kleine Horn, der verfolgt die Heiligen und wagt es, die jüdischen Gesetze abzuschaffen und verfolgt die Heiligen 3,5 Jahre lang und dann kommt der Messias. Der macht ihm ein Ende und dann kommt der Messias und richtet sein Reich auf. In Kapitel 8 ist die Rede von Antiochus, der sich erdreistet, gegen den Gott des Himmels zu lästern. Und Gott macht ihm dann ein Ende und es wird auch dort gesagt, dass er ein Gräuel der Verwüstung aufrichtet. Wir lesen das noch in Daniel 8 später dann. Und in Daniel 11 ist ebenfalls die Rede von dem König des Südens und dem König des Nordens. Und dieser eine König des Nordens, der letzte, der wendet sich gegen Gott und gegen das Volk Gottes. Und dann erlegt ihn Gott am Ende von Daniel 11. Alles geht im ganzen Daniel-Buch immer wieder um diesen Antiochus. Und jetzt ist natürlich der Verdacht sehr nahe, dass auch Daniel 9 das Thema Antiochus ist. Und das würde hier sehr gut passen. Also der gesalbte Hohenpriester, der nach den 62 Wochen auftritt und dann getötet, also lebt und dann getötet wird, das ist Onias der III., getötet 171 vor Christus. Und es wird keiner sein für das Volk, gibt es keinen Hohenpriester mehr. Die ganze Zeit des Antiochus, solange Antiochus jetzt sein Schreckensregime durchführt, die nächsten 7 Jahre, gibt es keinen Hohenpriester. Von 171 bis 164, 7 Jahre lang, gab es keinen Hohenpriester in Israel, der ein legitimierter Hohepriester war. Also die Geschichte der Makkabäer belegt das ganz klar. Und auch an
bitte? Ich habe mal eine Zwischenfrage. Du tust jetzt das und für ihn wird
für es sein. Genau.
Wird es ihm das S einsetzen.
Genau. Also statt für ihn schreibe ich für es. Warum? Weil im Hebräischen steht hier ein männliches Pronomen, ein männliches Fürwort. Und das männliche Fürwort ist entweder eine Person, eine männliche Person, oder ein anderes Wort, das männlich ist. Und im Hebräischen ist das Wort Volk ist männlich. Im Deutschen ist das sächlich, aber im Hebräischen ist es männlich, also das Volk. Von dem redet er ja in Vers 24. Der Engel spricht zu Daniel und zu seinem Volk.
Und wieso kommt dann Antwort darauf, dass sie schreiben, und ihm wird nichts zuteil werden?
Ja, das Problem ist dieses Nichts. Nichts ist hier eigentlich eine falsche Übersetzung. Das müsste nicht heißen. Und nicht und ihm oder für ihn wird nicht sein. Für ihn wird nicht sein. Nicht, für ihn wird nichts sein, also ihm wird nichts gehören. Das, passt vom Hebräischen her nicht, das ist nicht sauber übersetzt, da muss man sich was ergänzen, aber wenn man rein beim hebräischen Wortlaut bleibt, muss man sagen, für ihn oder für es wird nicht sein. Das heißt, wird das, was jetzt gewesen ist, nämlich ein Gesalbter, wird nicht sein. Also das wäre eigentlich das Allernaheliegendste von der hebräischen Wortlaut. Ihr könnt das nachlesen bei Moses Stuart, den Kommentar, vor 150 Jahren geschrieben, über das Danielbuch, Moses Stuart oder auch andere. Ich denke auch, dass der Kommentar von Goldingay in Word Biblical Commentary, das ist leider alles Englisch, aber ich habe jetzt nur halt die englischen Kommentare hier befragt. Jedenfalls, wenn das so ist, schauen wir weiter, ob wir uns auf dem richtigen Pfad befinden und gehen wir mal dem Text entlang. 62 Wochen lang, Vers 62, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet, dann heißt es weiter, die Stadt und das Heiligtum, was die Stadt betrifft und das Heiligtum betrifft, verderben wird sie das Volk des Fürsten, welcher kommt. Hier ist interessant, eigentlich das Volk eines Fürsten, auch hier wieder kein Artikel, ich habe vergessen, das auszubessern auf der Folie. Verderben wird sie das Volk eines Fürsten, welcher kommt. Also da gibt es einen Fürsten, der heranrückt, welcher kommt, hier im negativen Sinne. Dieser Fürst kommt so, wie der Nebukadnezar auch kam. In Daniel haben wir ja gelesen, ganz gestern Abend, da hieß es, dass dieser Nebukadnezar kam, der Herr gab den Nebukadnezar, Vers 1, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar nach Jerusalem und belagerte es. Also da kam schon mal einer nach Jerusalem, es war auch ein Fürst, jetzt kommt aber noch einmal einer, ein Fürst, und der belagert nicht Jerusalem, aber der zerstört Jerusalem. Das heißt, er reißt die Stadtmauern ein, tötet 80.000 Juden und nimmt die Festung ein in Besitz, also die Burg auf dem Zion, und er verwüstet das Heiligtum. Das war dann tatsächlich so bei Antiochus, genau das hat er gemacht. Er hat die Stadt verwüstet und das Heiligtum verwüstet. Übrigens, hier steht nicht vernichtet, das Wort für zerstören, hier steht wirklich das Wort für verwüsten oder verderben. Das ist in jeder Hinsicht, kann das einerseits moralisch, andererseits aber auch so öde machen, dass es nicht mehr dienlich ist dem, wozu es eigentlich wäre. Ich lese aus Makkabäerbuch, dann versteht ihr das besser. 1. Makkabäer 1, 1. Makkabäer, ja, wo habe ich es jetzt? 1. Makkabäer 1, Vers 29, 2 Jahre später sandte der König seinen Obersteuereinnehmer, der hieß Apollonius, in die Städte von Juda. Der kam nach Jerusalem mit starker Heeresmacht, hier ist das Volk des Fürsten, starke Heeresmacht, ließ jedoch von den Stadtbewohnern in hinterlistiger Weise friedliche Worte verlauten, sodass sie ihm Glauben schenkten. Plötzlich aber überfiel er die Stadt, richtete ein großes Blutbad in ihr an und brachte viele Israeliten im Lande um. Dann ließ er die Stadt plündern und in Flammen aufgehen und ihre Häuser und die Mauern ringsum niederreißen. Weiter führte man die Weiber und die Kinder als Gefangene weg und bemächtigte sie des Viehs. Sodann befestigte man die Davidstadt mit einer großen und starken Mauer und festen Türmen, damit sie ihnen als Burg diente. Und in diese legten sie als Besatzung verbrecherisches Gesindel, nichtswürdige Leute hinein, die sich darin festsetzten. Auch schaffte man Waffen und Lebensmittel hinein und verwahrte daselbst die Beute, die man aus Jerusalem zusammengebracht hatte. So wurde die Burg zu einem schlimmen Unheil für die Stadt. Unschuldig, Vers 36, ja, sie wurde zum Hinterhalt für das Heiligtum und zum schlimmen Widersacher für Israel alle Zeit. Vers 37, also Makkabäer 1, Vers 37, unschuldig unschuldig Blut vergossen sie rings um das Heiligtum und entweihten dadurch das Heiligtum. Darum flohen ihretwegen die Bewohner Jerusalems und Ausländern diente die Stadt als Wohnsitz, den Eingeborenen wurde sie fremd und ihre eigenen Kinder verließen sie. Ihr Heiligtum wurde öde wie die Wüste, ihre Feste wandelten sich zu Trauertagen, ihre Sabbate wurden geschändet und ihre Ehre ward zur Verachtung. Und so, also hier lesen wir, das Heiligtum wurde öde, das ist genau dasselbe Wort, wurde verwüstet. So groß wie einst ihr Ruhm war nun ihre Schmach und ihre Hoheit versank in Trauer. Nunmehr ließ der König Antiochus in sein ganzes Reich eine Verfügung ausgehen, dass alle seine Untertanen ein einzig Volk bilden sollten und jeder seine besonderen Gebräuche und Gesetze aufzugeben habe und alle anderen Völker fügten sich dem Gebot des Königs. Auch in Israel fanden viele Gefallen an der von ihm gebotenen Verehrung der Götter, seiner Religion, an seinem Gottesdienst und opferten den Götzen und entweihten den Sabbat. Nun schickte der König und so weiter und so weiter. Das Heiligtum und die Heiligen sollte man verunreinigen. Altäre, heilige Haine, Götzentempel errichten dürfen, Schweine und andere unreine Tiere schlachten. Ihre Söhne sollen sie unbeschnitten lassen und ihr Gewissen mit jeder Art von unreinen, gräuelhaften Dingen beflecken, sodass sie das Gesetz vergessen und alle heiligen Ordnungen abschafften. Und wer dem Gebot des Königs nicht Folge leistet, der solle den Tod erleiden. Alle diese Bestimmungen waren in der Verordnung enthalten, die er an sein ganzes Reich ergehen ließ. Dazu setzte er Aufseher über das ganze jüdische Volk und gebot den Städten Judas, Opfer in allen einzelnen Ortschaften darzubringen. Und viele aus dem Volk schlossen sich ihnen an, also den heidnischen Aufsehern. Und nämlich alle, die vom Gesetz treulos abfielen und nun Böses im Lande verübten. Und die Israeliten dazu nötigten, in Verstecken, in Schlupfwinkel jeder Art eine Zuflucht zu suchen. Also man merkt hier, es passt haargenau, die Zerstörung der Stadt und Verwüstung des Heiligtums damals, nachdem der hohe Priester getötet worden war. Das geschah übrigens im Jahr 169, 168 vor Christus. Und dann heißt es weiter, und sein Ende, das ist natürlich der Fürst, von dem gerade die Rede war, sein Ende ist in der Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, beschlossen sind Verwüstungen. Also dieser Fürst findet sein Ende in einer Überflutung, hier natürlich in bildhafter Sprache. Das war nicht Wasser, sondern das war eine Flut von irgendwelchen Übel, die Gott über ihn bringen ließ, sodass dieser Fürst schlussendlich dann endlich auch sein Ende findet und getötet wird. Das war dann auch so, stirbt. Das war dann auch so im Jahr 164 vor Christus. Und dann geht es weiter. Und stark machen wird er einen Bund. Es geht immer noch um den gleichen Fürsten. Das ist im Hebräischen so. Zuerst wird die ganze Geschichte im Groben erzählt und dann geht er noch auf Details ein. Also was jetzt kommt in Vers 27, sind Details zu diesem Fürsten. Was ist mit diesem Fürsten? Stark machen wird er, der Fürst, von dem gerade die Rede war, stark machen wird er einen Bund den vielen eine Woche lang. Das ist jetzt die 70. Woche, denn wir hatten 7 Wochen, wir hatten 62 Wochen, jetzt kommt die 70. Woche. Also gerade im Anschluss an die 62. Woche hat also dieser Schreckensmann, dieser Fürst, 7 Jahre, eine Woche lang heißt 7 Jahre, eine weitere Schreckensherrschaft ausüben und da heißt es, er wird den Bund stark machen. Also bevor er stirbt, vom Jahr 171 bis zum Jahr 164, macht er den Bund stark. Für die vielen. Jetzt ist die Frage, welchen Bund oder einen Bund macht er stark? Welcher Bund könnte hier gemeint sein? Nun, wir haben hier gelesen, dieser Antiochus in Makkabäer 1, ließ eine Verfügung ausgehen, dass alle seine Untertanen ein einziges Volk bilden sollten und jeder seine besonderen Gebräuche und Gesetze aufzugeben habe und alle anderen Völker fügten sich dem Gebot des Königs, auch in Israel fanden viele Gefallen an der ihm gebotenen Verehrung der Götter. Also hier steht, dass viele aus Israel auch abgefallen sind von Gott und haben sich der Religion dieses Antiochus angeschlossen. Der Grund, warum das war, ist, er hat ihnen Belohnungen versprochen. Das steht hier nicht im Makkabäer, steht bei Josephus, Flavius. Und es steht dann noch im zweiten Makkabäer, wenn ich die Stelle finde, lese ich sie da noch vor, dass er mit ihnen, da kommt sogar das Wort Bund vor. Ah, hier. Erster Makkabäer 1, Vers 11. In jenen Tagen traten Leute in Israel auf, die sich gegen das Gesetz stellten, und sie überredeten viele, indem sie sagten, wir wollen hingehen und mit den Heidenvölkern um uns herum ein Bündnis schließen. Denn seitdem wir uns von ihnen absonderten, ist viel Unheil über uns gekommen. Also es gab hier schon hellenisierte Juden, die gingen da im Volk herum und haben das Volk, das jüdische Volk, haben abgewandert von Gott und haben gesagt, kommt, schließt euch der hellenistischen Religion an und wir wollen mit den Heidenvölkern um uns herum ein Bündnis schließen. Das heißt, das Bündnis war angeboten worden, wenn ihr das macht, dann geht es euch gut, dann tue ich euch nichts. Das heißt, er macht hier ein Bündnis, dieser heidnische König, dass sie der Religion, der griechischen Religion beitreten. Und das ist dann auch geschehen. Die viele, das heißt die Masse des jüdischen Volkes, hat sich diesem Bund angeschlossen. Und das ging dann 7 Jahre lang. 7 Jahre lang von 171 bis 164, als dann Antiochus gestorben ist. Also von daher passt das sehr, sehr gut zusammen mit den Berichten, die wir haben aus den Makkabäerbüchern. Und ich habe schon gesagt, auch Josephus Flavius. Wie geht's weiter? Und die Hälfte der Woche hindurch wird er ruhen machen oder aufhören lassen. Opfer und Gabe. Die Hälfte der Woche hindurch lässt er Opfer, also Speisopfer, Schlachtopfer und Speisopfer, Opfer und Gabe, Schlachtopfer und Speisopfer, lässt er ruhen oder macht er veranlasst, dass sie nicht mehr opfern dürfen. Genau das hat Antiochus getan. Im Jahr 168, also genau in der Mitte dieser 7 Jahre, von 71 bis 168 ist 3,5 Jahre und von 168 bis 164 ist nochmal 3,5 Jahre, genau da, ab dieser Mitte, im 168, und zwar im Dezember, hat er Gottesdienst verboten, den jüdischen Gottesdienst. Das heißt, sie durften keine Opfer mehr da bringen, keine Schlachtopfer mehr und keine sonstigen Gaben mehr. Bei Todesstrafe war das verboten. Sie mussten auch, das Gesetz wurde auch zerstört, die Gesetzestafeln, Gesetzesbücher wurden alle vernichtet und jeder, der sich widersetzte, wurde verfolgt. Das ist ebenfalls unmöglich auf den Messias Jesus Christus zu beziehen. Der Herr Jesus Christus hat nicht in der Mitte der Woche, das heißt in dieser letzten halben Woche, hat nicht das Opfer abgeschafft. Früher habe ich das gedacht. Früher dachte ich mir, das passt doch gut auf Jesus Christus. Der hat durch sein Kreuzestod hat er das Opfer abgeschafft. Aber das steht nicht da. Außerdem stimmt es gar nicht, denn die Juden haben nämlich weiter geopfert nach dem Kreuzigung Jesu Christi. Und die Stadt war gar nicht zerstört, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Es passt einfach nicht zusammen. Ja? Hier ist es ja, zuerst ist die Stadt verwüstet und das Heiligtum verwüstet und dann, oder im Zusammenhang mit dieser Verwüstung des Heiligtums, macht er, dass die Opfer aufhören, und zwar die tatsächlichen Opfer. Nicht, und der Herr Jesus, als der Herr Jesus gestorben ist, gingen die Opfer noch 40 Jahre weiter. Also es passt auch wiederum hier nicht. Der Text, wenn ich nur den Text stehen lasse und das auf Antiochus beziehe, dann geht alles auf. Wenn ich es auf den Herrn Jesus beziehe, habe ich nur Probleme links und rechts und komme nicht weiter. Versteht ihr? Also von daher wollen wir doch uns hineinversetzen in die damaligen Leser, die das gelesen haben, und in ihre Geschichte, was ihnen bevorstand. Und das war genau das, die schrecklichste Zeit, die diesen Juden bevorstand, war die Zeit unter den Seleukiden und vor allem dann unter dem letzten großen, mächtigen, der letzte große, mächtige Seleukidenherrscher war Antiochus IV. Alle, die nach ihm kamen, waren dann sehr schwach und das Seleukidenreich ist dann nach Antiochus ganz schnell zu einem schwachen Reich geworden und ist dann zerfallen. Dann kamen die Römer und dann war sowieso aus. 100 Jahre später war das Seleukidenreich völlig in den Händen der Römer. Aber diese letzten 100 Jahre von 160 bis 160 vor Christus bis 63 vor Christus waren schwache Jahre der Seleukiden. Sie waren keine Macht mehr in diesem Orient, vorderen Orient. Also das heißt, es passt alles hier auf die Zeit von Antiochus. Und das gehen wir weiter. Und auf Flügen von Gräueln wird ein Verwüster sein. Auf Flügeln von Gräueln wird ein Verwüster sein. Hier ist ein schwieriger Ausdruck. Welche Flügel von welchem Gräuel oder welche Gräuelflügeln? Man könnte eigentlich fast besser noch, ich habe an dem Text auch recht gearbeitet, auf Flügeln der Gräuel. Also man könnte dann sagen, auf Gräuelflügeln, auf Ekel, auf Gräuelflügel, das ist götzenhafte Flügel, wird ein Verwüster sein. Jetzt, wenn wir zu Antiochus schauen, dann ist die Sache einfach. Wenn wir andere Erklärungen suchen, wird die Sache schwierig. Was war bei Antiochus? Antiochus hat den Brandopferaltar abgebaut, das heißt, er hat einen Aufsatz gemacht auf dem Brandopferaltar und hat dort eine Zeus-Statue errichtet, zu Ehren des Zeus, und man sagt sogar, die Zeus-Statue hätte die Züge, Gesichtszüge des Antiochus getragen, also hat sich noch selbst verehrt durch diese, oder selbst ein Denkmal gesetzt dort in diesem Tempel. Und der Zeus hat einen Vogel, wisst ihr den Zeusvogel? Kennt ihr den Zeusvogel? Der Adler. Zeus wird immer mit seinem Adler dargestellt. Aber viele, viele Darstellungen von Zeus sind, wo der Zeus steht auf den ausgebreiteten Flügeln des Zeusadlers. Und es ist sehr gut vorstellbar, ich habe irgendwo ein Bild, ich versuche da, hier. Es ist sehr gut vorstellbar, dass gerade diese Zeus-Statue, die dort aufgestellt wurde, dass darunter so die Adlerflügel gemacht wurden, also die Zeus-Adlerflügel, und dass er da drauf gestellt wurde, das Götzenbild. Dann wurde also der verwüstende Gräuel, der Gräuel der Verwüstung, wurde auf den Flügeln aufgestellt. Und genau das ist das, was der Text sagt. Auf den Flügeln, auf den Gräuelflügeln, wird ein Verwüster sein, wird ein Verwüster stehen. Und wenn wir die Parallelstellen lesen, Antiochus in Daniel Kapitel 11, Vers 31, oder lesen wir zuerst Daniel 8 und dann Daniel 11. Da haben wir die zwei Parallelstellen, was Antiochus gemacht hat. Daniel 8, Vers 13. Ich hörte einen Heiligen reden, es hatte nämlich ein Heiliger zu jenem, der redete, gesagt, bis wann geht denn das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem Verwüstungsfrevel, also von dem verwüstenden Frevel, und bis wann geht das Hingeben sowohl des Heiligen als auch des Heeres zur Zertretung? Und er sagte zu mir, bis 2300 Abendmorgen vergangen sind, das sind etwa 6 Jahre und 2/3. Hier ist die Rede in Vers 13, da ist die Rede von dem beständigen Opfer und von dem Verwüstungsfrevel, von dem verwüstenden Frevel. Merken wir uns diesen Ausdruck. Vers 11 noch, Vers 11. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres wurde dieses Horn groß und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Also hier ist die Rede von Antiochus, das geben alle Ausleger zu, ohne Ausnahme, soviel ich weiß. Alle Ausleger sagen, ja, das ist Antiochus. Der hat hier dem Gott Israels das beständige Opfer weggenommen. Wie hat er denn dem Gott Israel, wie nimmt man dem Gott ein Opfer weg? Indem er die Opfer einfach verbietet. Dann kriegt Gott keine Opfer mehr. So hat er also das beständige Opfer weggenommen, das tägliche Opfer, das dargebracht wurde, indem er es verboten hat und hat die Stätte des Heiligtums niedergeworfen. Und im Zusammenhang mit dem beständigen Opfer, das weggenommen wird, wird ein Verwüstungsfrevel aufgerichtet, Vers 13. Bis wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem Verwüstungsfrevel? Von dem verwüstenden Frevel. Kapitel 11, Vers 31 ist es noch deutlicher. Kapitel 11, 31 ist ebenfalls von dem Antiochus die Rede. Auch das geben alle Ausleger zu, meines Wissens, von allen Kommentaren, die ich jedenfalls befragt habe. Daniel 11, Vers 31, und Streitkräfte werden erstehen von ihm und das Heiligtum, die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also das sind zwei Dinge, oder? Wenn dieser kommt mit seinen Soldaten und so und das Heiligtum entweiht, dann wird er zweierlei Dinge tun. Das beständige Opfer wird er abschaffen und den verwüstenden Gräuel wird er aufstellen. Das beständige Opfer, das heißt, der Opfergottesdienst wird verboten und dann stellt er diesen auf dem Brandopferaltar, diese Zeus-Statue mit den, auf den Flügeln auf. Und das Gleiche nochmals in Kapitel 12, Kapitel 12, Vers 11, da fragt ja der Daniel nach. Und jedenfalls die Frage wird gestellt über die Zeit des Endes. Und dann wird nochmal gesagt, es geht 3,5 Jahre, Kapitel 12, Vers 7. Ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel. Und er schwur bei dem, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das heißt 3,5 Zeiten. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Wiederum ein Hinweis auf die 3,5 Jahre. Und weiter, Vers 11. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, nämlich um den Verwüstungsgräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Und selig der, der ausharrt und erreicht 1335 Tage. Du aber gehe hin bis zum Ende. Also hier wird nochmals auf diese Zeit von Antiochus Bezug genommen. Nochmals genau die gleichen Wörter. Das beständige Opfer wird abgeschafft. Und um den Verwüstungsgräuel aufzustellen, genau wie in Kapitel 11, Vers 31, genau das Gleiche. Es geht immer um dieselbe Sache, um Antiochus. Und er sagt, es geht 1290 Tage. Wenn man das ausrechnet, 1290 Tage sind, das sind 3,5 Jahre. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Auch hier bezieht es sich wieder auf die Zeit vom 25. Dezember, jedenfalls von 168 vor Christus, am 25. Dezember wurde der Tempel entweiht, wurde diese Götzenstatue aufgestellt. Und das ging dann so, bis die Juden 3 Jahre später den Tempel wieder eingeweiht haben. Aber damit war noch nicht alles fertig. Dann ging es noch eine Zeit lang, bis der Antiochus gestorben war. Und wann genau, von wann genau abgerechnet wird, wann genau die Zeit gezählt wird, das wissen wir nicht. Aber die Geschichte sagt, es ging mindestens 3 Jahre und 2 Monate. Aber wahrscheinlich zählt er schon ein paar Monate früher, nämlich als der Antiochus kam und das Heiligtum entweiht hat mit seinen Soldaten, wie ich gelesen habe aus dem Makkabäerbuch. Also wir müssen nicht sagen, es ist haargenau gemeint, dieser Tag, an dem der Götzengräuel aufgerichtet wurde, sondern es ist die Zeit, von da das beständige Opfer abgeschafft wird. Das war nicht der gleiche Tag. Es war nicht so, dass er sagt, am gleichen Tag, als er die Zeus-Statue aufgestellt hat, da wurde das beständige Opfer abgeschafft. Das beständige Opfer wurde ein bisschen früher abgeschafft. Wissen wir nicht wann. Einige Monate früher hat der Antiochus schon den Befehl gegeben, es darf nichts mehr geopfert werden. Dann hat er die Zeus-Statue aufgerichtet. Da wurde der Altar entweiht. Das war am 25. Dezember 168 vor Christus. Dann 3 Jahre später, oder 15. Dezember, dann drei Jahre später, am 25. Dezember 165 vor Christus, wurde der Tempel wieder eingeweiht durch die Makkabäer. Und dann ging es noch ein paar Monate oder Wochen, bis dann der Antiochus gestorben war. Das heißt, insgesamt sind das 3,5 Jahre gewesen. Wir wissen nicht, von der geschichtlichen Erfüllung wissen wir nicht haargenau die Daten. Wir wissen nur die Daten, wann der Altar entweiht wurde mit dem Götzenstatue, und wir wissen, wann er wieder eingeweiht wurde. Das waren genau 3 Jahre und 10 Tage. Aber die restliche Zeit, wann genau der Antiochus gestorben ist, irgendwann im Februar 164 oder vielleicht im März, und die Zeit, wann das regelmäßige Opfer abgeschafft wurde, das wissen wir nicht genau, haben wir keine genauen Daten. Aber die Bibel sagt, das war 3,5 Jahre. Dann wollen wir das glauben. Wenn das 1290 Tage waren, dann will ich das genauso glauben. Also von der Zeit der Abschaffung der Opfer, 1290 Tage gezählt, kommst du genau auf den Tag, als der Tempel wieder eingeweiht wurde, als die Makkabäer das wieder einweihten, und dann muss man noch 45 Tage dazu rechnen, sagt er. Selig ist der erreicht 1335 Tage. Wahrscheinlich ist das der Tod des Antiochus oder irgendwelche Zeit jedenfalls danach. Wer das erreicht, der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Dann ist alles vorbei. Dann ist die Schreckenszeit vorbei. Und es war dann so. Die Geschichte hat es bewiesen. Als Antiochus tot war, gab es noch ein paar Nachkämpfe. Das war aber nicht schlimm. Die Nachfolger von Antiochus hatten sich noch nicht so schnell geschlagen gegeben. Aber die Makkabäer haben die alle besiegt. Und dann gab es 80 Jahre Unabhängigkeit der Juden, wo sie ihren Gottesdienst ausüben durften, wo alles wieder sehr gut lief. Bis die Römer kamen und die Römer dann die Besatzungsmacht wurde in Israel. Zur Zeit Jesu waren dann die Römer im Lande. Aber versteht ihr, alles passt in die damalige Zeit so hinein. Sodass wir also sagen können, wenn ich jetzt das nochmal so habe mit diesen, Wochen, nein, ich muss nochmal zurück. Was geschieht also in der letzten Woche? Gemäß Vers 26 wird ein Gesalbter ausgerottet am Anfang dieser Woche, das war 171 vor Christus, das war Onias der Dritte. Das Volk eines Fürsten verdirbt die Stadt und das Heiligtum, das war Antiochus, seine Soldaten unter Apollonius, haben die Stadt zerstört und das Heiligtum verwüstet. Dann das Ende des Fürsten ist in der Überflutung, das wird hier schon vorausgesagt. Dieser Fürst wird nicht allzu lange leben, keine Angst. Gott wird mit ihm fertig werden. Und bis zum Ende sind Krieg und Verwüstungen. Sie sollen sich aber gefasst machen, dass die ganze letzte Woche, 7 Jahre lang, gibt es Krieg und Verwüstungen. Das sollen sie wissen. Vers 27 gibt weitere Details. Dieser jene Fürst macht mit den vielen, mit der Volksmenge, mit der Volksmasse, die sich hellenisieren lässt, einen Bund eine Woche lang. Das heißt, 7 Jahre lang fallen beständig Juden ab vom lebendigen Gott und fallen dem Antiochus zu Füßen und werden dafür noch belohnt. Eine halbe Woche lang, die letzte 3,5 Jahre, verbietet er die Opferdarbringungen. Auf Gräuelflügeln steht ein verwüsteter Götze und fest beschlossenes wird über den zu Verwüstenden, das heißt diesen Fürsten, sich ergießen. Damit endet die Prophetie und sagt, Gott wird fertig mit diesem Tyrannen Antiochus. Und so war es dann auch. Der ist irgendwann im Februar oder Ende Februar oder Anfang März oder so, irgendwann in diese Zeit ist er dann im Jahre 164 gestorben. Das heißt, es passt haargenau alles auf Antiochus. Was bleibt uns jetzt noch übrig? Ja, wie ist das mit den Wochen? Wie sollen wir dann zählen? Da müssen wir vorsichtig sein. Wir können nicht arithmetisch, wir können nicht genau exakt in Jahren zählen, denn das ist nicht die Absicht der Prophetie, dass man genaue Jahre zählt. Die ersten 7 Wochen und die letzte eine Woche, die sind kein Problem. Denn die ersten 7 Wochen, die Frage ist zuerst, wovon soll man denn wegzählen? Das ist schwierig zu sagen. Jedenfalls die erste Zeit geht ja bis zu einem Fürsten. Und ich habe schon einen, der auch zugleich ein Gesalbter ist, ein Priester. Und ich habe schon gestern gesagt, ich weiß es nicht. Aber es gab tatsächlich um jene Zeit einen Priester, der zugleich auch Fürst war. Und ich sagte schon, das ist Josua, der zusammen mit Zerubabel das Volk leitete in jener Zeit, im Jahre 538, als die Juden zurückkehrten und als der Tempel gebaut wurde, vom Jahre 536 bis zum Jahre 515 und der Tempel wieder eingeweiht wurde im Jahre 515. In der Zeit war Josua Priester und war offensichtlich eine mächtige Figur im Volk. Also passen würde es auf Josua. Und Herr Zacharia 6 sagt es auch, dass er ein Vorbild auf den Messias ist, der die Krone trägt und zugleich Priester ist, auf dem Messias Jesus. Josua heißt ja sogar, wenn man Griechisch spricht, Jesus. Josua ist die hebräische Form für Jesus. Und der wahre Jesus Christus, der Josua war hier ein Typus auf Jesus Christus. In Kapitel 6 in Zacharia heißt es, er wird den Tempel des Herrn bauen, er wird die Krone haben, er wird Priester sein und König sein auf seinem Thron und wird den Tempel des Herrn bauen. Nun, der Tempel des Herrn in Zacharia ist natürlich ein ewiger Tempel, der gebaut wird. Aber Josua damals, er bekam die Krone auf den Kopf. Es war genau dieser Josua, der hier als Typus für Jesus Christus steht. Also es passt wunderbar auf Josua. Ich kann es nicht hundertprozentig jetzt beweisen, das ist meine Vermutung. Dann rechne ich einfach zurück und sage, ja, wann waren dann diese ersten 7 Wochen? Dann müssen die ersten 7 Wochen vorher gewesen sein. Nun, wenn ich 49 Jahre zurückrechne, dann komme ich genau auf das Datum der Zerstörung Jerusalems, Jahre 587 vor Christus. Und was war da? Das war genau die Zeit, als Jeremia prophezeite, dass Gott die Stadt wieder aufbauen lassen wird. Und zwar liest man das an mehreren Stellen im Buch Jeremia. Man kann nur, braucht nur Jeremia studieren wie Daniel. Daniel hat ja das Buch Jeremia studiert und es geht ja um das Buch Jeremia, deshalb ist hier das der Hintergrund der Weissagungen, wahrscheinlich auch der Hintergrund des Wortes, das Wort, das von Gott ausging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll und dass alles wiederhergestellt werden wird und dass es ein ewiges Jerusalem dann geben wird, das nie mehr zerstört werden wird. Eine Stelle als Beispiel lese ich euch gerne vor. In Jesaja 30, Jeremia, Entschuldigung, in Jeremia 30, Vers 18, denke ich. Jeremia 30, Vers 18, siehe, ich will die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen. Und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast nach seiner Weise bewohnt werden. Und Lobgesang und die Stimme der Spielenden wird von ihnen ausgehen. Und ich will sie vermehren und sie werden sich nicht vermindern. Und ich will sie herrlich machen und sie werden nicht gering werden. Und seine Söhne werden sein wie früher und seine Gemeinde wird vor mir bestehen. Und alle seine Bedrücke werde ich heimsuchen. Und sein Machthaber wird aus ihm sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen. Und ich will ihn herzutreten lassen, dass er mir nahe. Denn wer ist wohl, der sein Herz verpfändet, um mir zu nahen, ist der Ausspruch Jahwes. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Siehe, ein Sturmwind Jahwes und so weiter. Also das bezieht sich auf die Rückführung. Und wenn das Volk zurückgeführt ist, dann wird die Stadt wieder erbaut. Das ist aber nur eine von vielen Weissagungen, dass Jerusalem wieder gebaut werden wird. Das Wort, das ausging, meine ich, war das Wort, das Gott durch Jeremia geredet hat, das der Daniel studiert hatte. Nicht konkret die eine Weissagung aus Vers 5, aus Kapitel 25, wo er über die 70 Jahre gelesen hat, sondern überhaupt Jeremia. Und Jeremia hat geweissagt, schon von Anfang an, von 605 an, bis zur Zerstörung Jerusalems, bis 587. Also es passt in diese Zeit hinein, jedenfalls. Wir müssen aber nicht haargenau rechnen. Ich habe gesagt, wir zählen nicht exakte Jahre. Wir denken daran, dass das hier eine bewusst so gesetzte Zeit ist, um gerade dieses Bild zu verwenden, 70 mal 7 Mal. Darum geht es ja. 70 mal 7 Mal. Also 7 mal 70 Jahre bekommt Jerusalem die Züchtigung, weil sie die Sabbate nicht gefeiert haben. Die 490 Jahre früher haben sie die Sabbate nicht gefeiert, die Sabbatjahre nicht gefeiert. Dann hat Gott gesagt, dann hole ich mir meine Sabbatjahre zurück. Und dann hat er ihnen 70 Sabbatjahre Gefangenschaft gegeben, oder 70 Jahre Gefangenschaft gegeben. Aber die Züchtigung dauert nicht 70 Jahre, sondern 7 mal 70 Jahre. Ja? Also das heißt, das Bild steckt hinter dem Ganzen, hinter diesen 70 Wochen. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht arithmetisch haargenau zählen, mathematisch, sondern ungefähr. Und jedenfalls, eins ist sicher, diese 70 Jahrwochen sind als Block gedacht, nicht zu zerteilen. Also ganz passend tut es nicht, das ist von vornherein klar. Wenn man genau zählt, kommt man natürlich nicht auf 490 Jahre. Aber die Daten, die wir haben, die Fakten, die wir haben, zwingen uns, dass die letzte Woche, die 70. Woche, das ist die Woche unter Antiochus. Nur soweit. Das andere lasse ich offen. Übrigens, ich weiß auch nicht, ob die Geschichtsforscher irgendwann einmal drauf kommen, dass sie Fehler gemacht haben. Das weiß ich ja auch nicht. Man sagt ja, die Geschichtsforschung geht immer weiter und immer weiter. Wir sind ja abhängig von den Geschichtsdaten, die uns irgendjemand überliefert hat. Also das heißt, das Problem liegt also nicht in der Bibel, wenn wir Probleme haben, weil die Zeit zu kurz ist. Es liegt das Problem nicht in der Bibel, das Problem liegt eigentlich in unserem Wissen über die Geschichte. Versteht ihr? Also von daher lasse ich sowieso Fragezeichen offen. Und ich muss auch nicht haargenau auf diese Jahre kommen. Also Von daher meine ich, es geht hier um mehr um das Bildhafte. Das ist dem Propheten wichtiger, diese 7 mal 70, auf diese 7 mal 70 zu kommen. Aber wenn ich exegetisch arbeite, wenn ich genau arbeite und genau schaue, was der Text sagt, dann kann ich nicht umhin, also sagen, die letzten 7 Jahre, die 70. Woche, das ist die Antiochus-Woche. Fragen? Das war es eigentlich soweit jetzt über Daniel 9 von mir. Sind Fragen?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass dann die...
Das war keine Frage eigentlich. Man kann dann auf jeden Fall sagen, dass diese 70 Jahrwochen für unsere Zukunft keine Bedeutung hat.
Überhaupt nicht. Dann hätten ja auch der Herr Jesus oder die Apostel das irgendwo gesagt. Haben sie aber nicht. Keiner erwähnt 70 Jahrwochen. Kein Paulus erwähnt 70 Jahrwochen. Der Herr Jesus erwähnt nicht 70 Jahrwochen. Gar nicht. Man sagt, ja, aber in der Offenbarung kommt doch irgendwelche solche Zahlen vor. Ja, die Offenbarung ist aber ein Bild. Das heißt, es sind Visionen. Und die Visionen sind immer in Anlehnung an das Alte. Das heißt, in der Offenbarung werden alle Bilder genommen aus dem Alten Testament. Also meines Wissens, oder fast alle Bilder, vielleicht 95% der Bilder im Offenbarung, sind sowieso aus dem Alten Testament geholt. Und die 3,5 Jahre Drangsalszeit, die haben wir mehrfach. Das war unter Antiochus 3,5 Jahre, das war unter Elia 3,5 Jahre, die Jezebel, die Propheten verfolgt haben, auch 3,5 Jahre. Und von daher ist das jetzt kein Argument, dass man sagt, weil in der Offenbarung etwas von 3,5 Jahren die Rede ist, deshalb hat das mit den 70 Wochen zu tun. Von den 70 Wochen steht gar nichts in Offenbarung und steht auch gar nichts in Matthäus 24. Also das hat nichts zu tun mit uns. Was in Daniel 9 geschrieben steht, hat nichts zu tun mit dem Christentum. Außer, dass die Erfüllung alles dessen, was in Vers 24 gesagt ist, das ist alles natürlich durch den Messias erfüllt, durch den Herrn Jesus Christus. Und zwar dann, wenn er sein ewiges Königreich aufrichtet. Aber das betrifft ja auch die Juden. Es ist ja speziell eine jüdische Verheißung. Das heißt, ein ewiges neues Jerusalem für Gottes Volk wird Gott einmal errichten mit einem ewigen Allerheiligsten. Steht so in der Offenbarung, steht so auch in Daniel 9, Vers 24. Es wird ein Allerheiligstes gesalbt werden. Fragen? Ich weiß, das ist ein bisschen die ungewohnt, weil man hat es so viel, und ich selber habe ja vor 3-4 Jahren meine Meinung da komplett ändern müssen, als ich merkte, da bist du auf dem Holzweg. Und es ist für uns schwierig umzudenken, aber versucht exegetisch zu denken, das heißt vom Text her. Versucht Text zu denken und nicht System. Das hilft uns weiter. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten, was die Endzeitlehre betrifft, aber wir sollen die Texte verstehen. Und wenn wir die Texte verstehen, dann wird das Bild nach und nach klarer. Und wir werden immer sehen, es ist die einfachere Lehre und es ist der einfachere Weg. Das heißt, die Endzeitlehre ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie manche sagen. Das ist nicht so schwierig. Das ist meines Erachtens sehr einfach, besonders für die Christen, die damals lebten, war das viel einfacher zu verstehen, weil sie ja auch den Kontext hatten, den geschichtlichen Zusammenhang hatten. Also, ja. Also hier diese andere Folie, die ich da noch hatte, das sind also diese letzte Woche, 171, dann 25. Dezember 168 ist die Mitte und Februar 64 ist dann der Tod des Antiochus ungefähr anzusetzen, vielleicht auch März, ich weiß es nicht. Dann kann man das so füllen. Also hier 171 nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet, ist gleich Ermordung des hohen Priesters Onias, 171, und ihm, dem Volk, wird nicht ein Gesalbter, ein hoher Priester, ein legitimes Hohepriesteramt sein. Dem Volk wird kein Hohepriesteramt mehr sein, also wird kein Hohepriesteramt mehr haben, die ganze Zeit, die sämtlichen 7 Jahre. Dann die Stadt und das Heiligtum zerstören wird sie das Volk des Fürsten, welcher kommt. Auch hier, das ist unmöglich auf Jesus Christus zu deuten, denn als der Herr Jesus Christus kam und starb am Kreuz, wurde die Stadt und das Heiligtum nicht zerstört, sondern erst 40 Jahre später. Das passt hier überhaupt nicht. Und übrigens, der Fürst, der im Jahre 70 nach Christus kam und die Stadt zerstörte, das war Titus. Titus ist aber nicht gestorben im Zusammenhang mit der Zerstörung von Jerusalem. Titus hat frisch, fröhlich weitergelebt und hat lange noch regiert. Hat dann im Jahr 79 bis, also lange, er wurde dann, sein Vater hat regiert und dann wurde er noch König, Kaiser in Rom. Erst im Jahr 79 bis 81 hat Titus regiert als Kaiser. Also das passt überhaupt nicht auf Titus. Ja. Und dann sagt man, ja, aber vielleicht passt es auf den Antichristus. Das geht von der Zeit her nicht. Außerdem muss man sowieso genau sich überlegen, was sagt die Bibel genau über den Antichristus. Das ist ein anderes Thema, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Aber hier, also die 70. Woche hat gar nichts zu tun mit dem Antichristus. Dann ist die Frage, ja, wieso hat dann der Herr Jesus gesagt, in Matthäus 24, lesen wir das noch, Matthäus 24, Vers 15. Wieso hat denn der Herr Jesus gesagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heilige Städte werdet hingestellt sehen, der Lesende bedenke es, dann sollen die in Judäa sind auf die Berge fliehen. Hier ist die Rede von dem Gräuel der Verwüstung, der entstand im Jahr knapp vor der Zerstörung Jerusalems, als die römischen Heere kamen nach Jerusalem und die Stadt verunreinigten. Da ist jetzt die Frage, wieso hat denn der Herr Jesus dann da hier vom Gräuel der Verwüstung geredet, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde? Nun, der Herr Jesus hat nicht gesagt, also der Text gibt das nicht her, dass der Herr Jesus zwingend gesagt hätte, dann wird sich das erfüllen, was Daniel in Kapitel 9, Vers 27 gesagt hat. Das ist nicht der Fall. Sondern es wird etwas Ähnliches geschehen. Tatsache ist, dass das, was durch die Römer geschah im Jahre 70, noch viel schlimmer war, als das, was der Titus tat, das, was der Antiochus tat, damals, im Jahr 168 vor Christus. Denn der Antiochus hat die Stadt nicht restlos zerstört. Der hat nur die Mauern eingerissen und die Häuser verbrannt. Der Titus hat die ganze Stadt total zerstört und er wollte zwar den Tempel verschonen, aber dann wurde der Tempel auch noch total zerstört und später wurde sogar die ganze Stadt, die Stadtmauern geschliffen. Alles war eben dann. Also das war eine komplette Zerstörung. Das heißt, das, was im Jahr 70 nach Christus geschah, war viel radikaler als das, was unter Antiochus geschah. Dann sagen manche, ja siehst du, das ist eine Doppelerfüllung. Das eine hat sich einmal erfüllt unter Antiochus und das zweite Mal hat sich dann erfüllt unter Titus. Das geht nicht. Eine so konkrete Prophezeiung kann sich nicht doppelt erfüllen. Wenn in der Bibel eine Prophezeiung gegeben wird, die ist allgemeiner Art, zum Beispiel es wird der Messias kommen und er wird auf seinem Thron herrschen oder irgendwie so, ja, dann kann das schon sein, dass der Messias kommt und stirbt und später nochmal kommt. Ja. Aber dann ist das eigentlich eine Erfüllung in verschiedenen Etappen, nämlich wie der Messias auf seinen Thron kommt und wie der Messias schließlich sein Reich vollendet. Das ist aber was anderes als eine Doppelerfüllung. Eine Doppelerfüllung wäre, wenn Jesaja 53 sich zweimal erfüllt. Also der Messias, Jesus Christus, wird gekreuzigt, ist die eine Erfüllung und dann erfüllt sich's noch einmal und er wird noch einmal und er stirbt noch einmal für das Volk und alles, was in Jesaja 53 steht, geschieht noch einmal. Das gibt es aber nicht in der Bibel. Konkrete, detaillierte Prophezeiungen können sich nur auf ein einziges Ereignis beziehen. Das geht nicht anders. Und das ist auch, die Geschichte hat es bewiesen. Das, was bei Antiochus geschah und was vorausgesagt wurde, das, was vorausgesagt wurde im Danielbuch, geschah tatsächlich so bei Antiochus. Es geschah nie mehr so wie bei Antiochus. Dass Jerusalem später wieder zerstört wurde und sogar noch schlimmer zerstört wurde, das wurde ihnen ja vorausgesagt, dass wenn sie wieder abfallen, dass es ihnen noch schlechter geht. Das wurde ihnen ja vorausgesagt. Der Herr Jesus hat es ihnen vorausgesagt. Aber es ist nicht eine doppelte Erfüllung von Daniel 9. In Daniel 9 wird nichts vorausgesagt, was 70 nach Christus und die Erfüllung, was 70 nach Christus und die Römer betrifft. Das ist in Matthäus 24 vorausgesagt. Bitte.
Aber man kann doch sagen, dass die Geschehnisse, also das, was Daniel da so schreibt, dass das eine Naherfüllung war und dass gewisse Dinge sich in Zukunft auch erfüllen werden oder in ähnlicher Weise stattfinden.
Das könnte man nur dann, wenn der Daniel das sagen würde, das heißt der Engel sagen würde, tut er aber nicht. Der Engel spricht von einer ganz konkreten Sache. In Daniel 9, in Daniel 8 spricht er von einer ganz konkreten Sache, in Daniel 9 spricht er von einer ganz konkreten Sache, in Daniel 7 finde ich, spricht er von einer ganz konkreten Sache und er meint immer Antiochus, würden wir einen Hinweis haben im Danielbuch selber, der sagt, dass sowas mehrmals vorkommen wird, dann sage ich ja, dann ist es ja verheißen. Aber wenn jetzt die Schrift sagt, so und so und so kommt es und danach kommt der Messias, dann ist es genau so zu nehmen, wie es die Schrift sagt. Das Einzige ist die Zeitperspektive, die dürfen wir nicht vergessen. Wenn er sagt, danach kommt der Messias, nach Antiochus kommt der Messias, dann ist das nur die typische prophetische Zeitperspektive, das heißt, dass er sieht, das Kommen des Messias sieht er zusammengeblendet mit dem Ende des Antiochus. Das heißt aber nicht, dass die Ereignisse um den Antiochus sich wiederholen, sondern das heißt nur, dass die Perspektive verkürzt ist. Das ist der Unterschied. Das wird ja oft getan im Alten Testament, dass die Perspektive verkürzt wird. In Joel zum Beispiel, in Joel Kapitel 3, die kennt ihr die Stelle mit der Ausgießung des Geistes. Da ist auch die Perspektive verkürzt. Da spricht er von der Ausgießung des Geistes, das war zu Pfingsten. Und dann spricht er vom Gericht. Das Gericht kam 40 Jahre später über Jerusalem. Und das war noch nicht das letzte Gericht. Das letzte Gericht ist erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das heißt, er blendet das zusammen. Aber das hat nichts zu tun mit einer Wiederholung, wie die Pfingstler meinen, dass die Geistausgießung noch einmal stattfindet, knapp vor der Wiederkunft Jesu Christi. Nichts von dem. Die Geistausgießung beginnt zu Pfingsten und dauert die letzten Tage an bis zur Vollendung. Und die letzten Tage, die werden verkürzt dargestellt. Die letzten Tage, das ist die Zeit von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Die werden verkürzt dargestellt in der Prophetie. Aber die Propheten können nicht alles sehen. Die schauen einfach in die ferne Zukunft, wir auch. Wir schauen in die Ferne und sehen die Ereignisse, die ganz weit weg sind, die Berge, die ganz weit weg sind, die sehen wir nur ganz klein und ganz eng beieinander. Genauso schaut der Prophet in die Zukunft. Und hier auch, der sieht den Antiochus und dann sieht er den, wie Gott ihn rächen wird und wie Gott sein Königreich aufrichten wird. Und dann ist alles vorbei und dann kommt die Auferstehung der Toten und die Belohnung der Gläubigen. Das ist ganz typisch Prophetie. Dann wird Prophetie sehr einfach, wenn wir diese biblische Perspektive beachten. Nicht doppelt, nicht meinen, das müsse sich alles doppelt nochmal, das müsse sich alles nochmal so ereignen, wie in Daniel geschrieben steht. Nein. Es wird sich nicht mehr so ereignen. Ja, sind noch zu dem Thema, zu diesen Sachen. Ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Wenn nicht, dann machen wir hier, würde ich sagen, die Pause. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht